Ja, Shalom. Liebe Grüße aus Israel. Ich wollte fast sagen, Mensch, liebe warme Grüße aus Israel, aber bei euch ist es jetzt auch warm geworden. Aber ihr wisst ja, es ist, weil wir die Sonne mitgebracht haben. Aber wenn wir nächsten Tage wieder abreisen, dann nehmen wir sie auch wieder mit. Sorry, die gehört ein bisschen uns. Aber ich gönne euch das mal, ein bisschen Sonne hier. Wir haben manchmal zu viel davon und ihr habt ein bisschen zu wenig davon. Schön, ich freue mich, aber ich muss ehrlich sagen, ich schätze das richtig, dass ihr auf einen schönen sonnigen Spaziergang oder Picknick oder Ausflug verzichtet habt, um etwas Aktuelles über Israel zu hören. Das ist, ich weiß, das ist nicht einfach, wahrscheinlich, aber ich schätze das sehr, weil es ist sehr aktuell, sehr spannend, was in Israel gerade passiert. Und noch spannender ist, wenn man weiß, wir leben in prophetischen Tagen und das geht alles eins nach dem anderen in Erfüllung, was wir in Gottes Wort lesen. Das ist richtig spannend. Und Picknick kann man immer noch machen, ne? Übermorgen und am Sonntag nächste Mal. Ja, für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren. Mit 11 Jahren sind wir nach Israel eingewandert und leben dort, seitdem ich 11 Jahre bin, lebe ich dort in Israel, bin dort aufgewachsen. Und wie jeder Israeli musste ich erstmal 3 Jahre zur israelischen Armee. Ich diente 3 Jahre bei der israelischen Marine in einer Sondereinheit. Danach müssen wir jedes Jahr noch mal einen Monat zum Reservedienst. Das tun wir nun, müssen wir leider, weil wir so schön umzingelt sind mit friedlichen Nachbarländern. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber jetzt bin ich auch schon zu alt dafür. Und dafür ist aber unser Sohn ist jetzt gerade in der Armee bei den Fallschirmspringern. Und geht jetzt auch die nächsten Tage leider nach Gaza rein. Und jetzt bin ich auch schon bei meiner lieben Frau, die ich gerne vorstellen möchte. Shelly, komm mal, steh mal auf, guck mal, wie hübsch sie ist. Ja, sie begleitet mich ganz treu, ist eine tolle Unterstützung. Wir sind richtig ein tolles Team und wir beide haben die gleiche Berufung oder Auftrag von Gott bekommen, die christliche Welt wachzurütteln. Sorry, wir sind hier, nimm das nicht persönlich, aber Christen müssen wachgerüttelt werden. Die sind sehr oft verschlafen in Bezug auf über das, was in Israel passiert. Man hört dann so ein bisschen Medien, man liest dann so ein bisschen Bibel. Das klingt dann so altmodisch. Ja, nee, Zelte leben und wir sind dann noch nur auf Kamelen reiten und dann die bösen Israelis in den Medien. Wie gehört das zusammen? Das gehört sehr zusammen, aber da braucht es jemand wie mich so mit bei oder wie uns. Ein Dolmetscher, der euch das beides, ich kenne, weiß, wie ihr tickt, ich weiß, wie wir Israelis ticken. Und wir sehen uns so als Dolmetscher, um diese beiden Kulturen zusammenzubringen, um euch das ein bisschen mehr zu verdeutlichen, was in Israel geschieht und wo wir das in der Bibel wiederfinden, wie sich das erfüllt, was die Propheten vor tausenden von Jahren schon vorausgesagt haben. Ich werde euch nichts Neues heute hier, keine neue Doktrine lehren oder zeigen oder Informationen geben, sondern ich werde einfach Sachen zusammenbinden von dem, was ihr überall hört in den Medien und was ihr ständig in der Bibel lest. Darum geht es eigentlich heute. Okay, und es ist ein ganz besonderer Tag heute, ein ganz besonderer Vortrag hier, weil ich bin ganz aufgeregt. Wir haben nämlich hier, wenn ihr euch gewundert habt, weshalb meine liebe Frau so toll aussieht und tolle Frisur hat und ich so eine tolle Frisur habe. Unser Friseur und Haarstylist und seine liebe Frau sind unter uns heute. Und da sagt mal herzlich willkommen, Ramin und Tanja Dell. Wir haben einen Salon in Eschborn. Also wir sind schon lange, wir sind nicht nur dort für die Haare, wir sind auch gut befreundet. Unsere besten Freunde hier, sehr wertvolle Freunde. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Zum ersten Mal. Ja. Okay, aber heute ist Himmelfahrt. Und deswegen will ich auch ein bisschen anfangen mit das, was eigentlich heute gefeiert wird. Und dann werdet ihr sehen, wie sehr das eigentlich zu dem Thema auch passt. Und zwar, ich lese mal die paar Verse vor. Habt ihr irgendwo Wasser hingestellt? Ja, ne? Ich lese mal aus. Erst Apostelgeschichte 1, Vers 6. Bin ich das? Hab nichts gemacht. So, ist das besser? Jo. Also, Als sie zusammen, also die Jünger Jesu, zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Ihr wisst ja, Judäa und Samaria, das ist das Westjordanland, besetzte Gebiete und so weiter, ne? Und bis in das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und das war auf dem Ölberg. Und wenn wir nur ein paar, zwei Seiten weiter blättern, sofort, dann lesen wir, wo Petrus, kurz nachdem er im Namen Jesu den lahmen Mann am Tor, das man schöne Tor nannte, geheilt hat, plötzlich ein Publikum um sich hatte. Die ganzen Leute in Jerusalem, die haben das Wunder gesehen. Mensch, der wurde geheilt. Wie hast du das gemacht, Petrus? Die wollten alle mehr von Petrus erfahren. Und Petrus hat natürlich angefangen zu predigen und zu evangelisieren. Und da sagt er unter anderem, und das genau nimmt Bezug auf die Himmelfahrt Jesu, die zwei Seiten vorher passiert ist. Und ich lese mal nur von Vers 19, Kapitel, also Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Jetzt kommt der wichtige Vers. Den musste freilich der Himmel aufnehmen, was wir gerade gelesen haben, wer aufgegangen in den Himmel gestiegen ist, Himmelfahrt, den musste freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Jetzt wisst ihr, bis wann Jesus in den Himmel gestiegen ist. Bis zur Zeit der Wiederherstellung. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, welche Wiederherstellung meint denn Petrus hier? Das erklärt er im selben Vers, im gleichen Atemzug. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und wenn du wissen möchtest, über welche Wiederherstellung die Propheten von jeher geredet haben, dann musst du einfach mal ein bisschen zurückblättern und mal wieder die Propheten lesen und feststellen, dass die Propheten der Bibel von keiner anderen Wiederherstellung als von der Wiederherstellung Israel geredet haben. Petrus sagt ja klipp und klar, also Tag und Stunde weiß er nicht. Aber es gibt eine Bedingung für die Wiederkunft Jesu. Petrus sagte, Jesus ist in den Himmel gestiegen, bis Israel wiederhergestellt ist. Steht er? Und diesen Bibelvers, diese Bibelstelle kennt auch der Teufel. Und er weiß, wenn Israel wiederhergestellt ist, dann ist seine Zeit gezählt, seine Tage gezählt. Dann kommt Jesus wieder, das ist eine Bedingung. Jetzt versteht ihr auch, warum wir ständig dieses kleine Völkchen Israel so ständig angegriffen wird. Warum der Teufel jemand losgeschickt hat, noch bevor der Gründung des jüdischen Staates, durch den Holocaust die Juden alle zu vernichten, damit wir ja nicht Israel wiederherstellen, den jüdischen Staat gründen und wiederherstellen. Gott sei Dank hat er es nicht geschafft. Er hat nur, was heißt nur, ein Drittel aller Juden sind im Holocaust umgekommen. Jetzt haben wir den jüdischen Staat gegründet. Und was, jetzt versuchen sie ständig von allen Nachbarländern Israel zu vernichten. Weil der Teufel weiß genau, wenn Israel komplett wiederhergestellt ist, jetzt sind momentan, leben schon 50% aller Juden, leben heute in Israel. Damals bei der Staatsgründung vor 76 Jahren waren es 6%. Jetzt sind schon die Hälfte aller Juden leben schon in Israel. Und wenn sie einmal alle da sind und Israel wiederhergestellt ist, dann kommt Jesus wieder. Das weiß der Teufel. Natürlich versucht er alles, um das
zu verhindern, weil er weiß, dass das sein letzter Tag ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, warum eigentlich Israel ständig diese Feinde hat. Warum Israel ständig angegriffen wird. Es geht nicht um Territorium. Auch nicht Zwei-Staaten-Lösung. Das ist nicht mehr, schon lange nicht mehr. Oder glaubt hier wirklich jemand, dass wenn wir einen palästinensischen Staat neben uns zulassen, dass es übermorgen Frieden gibt? Das wissen die Politiker sogar, dass es nicht stimmt. Aber die tanzen da alle mit. Obwohl alle wissen, dass es gar nicht darum geht. Eins möchte ich Ihnen voraussagen, das ist mir immer sehr wichtig, im Vornherein das klarzustellen. Wenn du ein Israel-Freund bist, bitte sei nicht automatisch ein Araber-Feind. Und hier machen Israel-Freunde oft den Fehler und meinen, wenn ich jetzt Israel lieb habe oder für Israel bin, muss ich automatisch gegen die Araber, gegen die Palästinenser oder gegen die Moslems sein. Nein, falsch, nicht richtig. Denn unser Gott hat doch einen Heilsplan für die Araber, für die Palästinenser und für jeden. Deswegen machen wir bitte den Fehler nicht. Und denn Gott hat uns das jüdische Volk zwar auserwählt, wir sind das auserwählte Volk Gottes, aber er hat uns nicht auserwählt, weil wir besser sind. Auch nicht, weil er uns lieber hat. Und erst recht nicht, weil wir es verdient hat. Wisst ihr was? Gott hat uns auserwählt aus einem Werkzeugkasten. Und er hat sich ausgerechnet, das kleinste Völkchen, das schwierigste Völkchen, das widerspenstigste Völkchen, das sind alle Begriffe, die Gott uns so nennt in der Bibel. Du bist das kleinste, das geringste Volk aller Völker. Und ausgerechnet hat Gott gesagt, mit diesem kleinen, krummen, schwierigen Schraubenzieher werde ich die ganze Welt wieder reparieren oder erlösen. Wir hätten da uns vielleicht eine andere Nation, vielleicht Deutschland oder Amerika, auserwählt. Aber Gott hat sich das kleinste, schwierigste Volk ausgewählt. Und das ist das, was uns beim auserwählten Volk Gottes macht. Er braucht ein Werkzeug. That's all. Nicht, weil wir besser sind. Wir sitzen nachher nicht in der ersten Reihe im Himmel. Ja, wir werden manchmal so Israelis oder Juden oder messianische Juden werden so hoch gejubelt, als ob wir irgendwie was Besseres sind. Nein, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Alle gleich. Er hat alle gleich lieb. Er liebt alle gleich. Und Gott liebt die Araber und die Palästinenser genauso wie uns Juden. Er liebt uns Juden kein Millimeter mehr. Bitte macht den Fehler nicht. Wenn ihr Israel-Freunde seid, dürft ihr auch Araber-Freunde sein. Und für Palästinenser Freunde sein und auch für sie beten, denn Gott hat auch einen Heilsplan für sie. Amen. Aber Israel ist... Ja, genau. Ja, das war für dich. Die Existenz Israel ist ein Wunder. Wir sind da nicht durch Zufall. Also wenn du wirklich meinst, dass wir in Zufall dort sind, dann liegst du falsch. Sondern, also um das zu erklären... Also, meine Frau und ich, wir sind Geschäftsleute. Wir bauen Israel auf, wir bauen Immobilien, wir bereiten also sehr viele Wohnungen für die jetzt kommenden Neueinwanderer. Es kommen mittlerweile, übrigens seit dem 7. Oktober, sind über 30.000 Neueinwanderer nach Israel gekommen. Die fühlen sich sicherer in Israel als in Europa und Amerika heute. Der Judenhass ist überall gestiegen, Antisemitismus, es ist richtig ungemütlich geworden für die Juden überall weltweit. Und es werden noch mehr und mehr kommen. Und der Staat Israel weiß das und wir bereiten uns jetzt schon vor und bauen Wohnungen. Und wir sind zwar eine Woche unterwegs, weil das ist unser Auftrag, eine Woche im Monat sind wir jeden Monat eine Woche unterwegs und halten Vorträge über Israel, rütteln die Christen wach und aber davon leben wir nicht. Die restlichen drei Wochen sind wir beschäftigt, Investoren zu finden für diese vielen Wohnungen. Jesaja hat einmal gesagt in Kapitel 60, Vers 10, dass einmal Fremde Israels Mauern bauen werden. Das heißt ihr, also nicht Israelis. Es werden mal so viele Wohnungen gebraucht in Israel. Wenn die jetzt alle kommen, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten 100.000, 200.000 Neueinwanderer nach Israel einziehen werden, die müssen ja irgendwo wohnen. Das heißt, wir müssen sehr viel und schnell bauen. Und so viele Investoren, wir brauchen ja immer irgendeinen Investor, der das Eigenkapital gibt, damit die Bank uns den Rest gibt, um das zu bauen. Und so viele Investoren haben wir in Israel gar nicht. Und deswegen hat Jesaja schon vorausgesehen, dass einmal Christen oder Menschen hier aus Deutschland und aus der ganzen Welt Fremde werden Israels Mauern bauen. Keine Sorge, ich werde euch nicht mitschleppen, dass ihr uns die Steine schleppt. Aber das ist in Form von Investitionen. Und genau das machen wir. Genau das machen wir. Ich will da keine große Reklame machen, obwohl das prophetische eine prophetische Sache ist. Aber nehmt euch, wir haben da so ein Prospekt auslegen, Israel zum Blühen bringen. Liegt draußen auf unserem Infotisch. Wenn dich das interessiert, wenn du so ein bisschen was Geld übrig irgendwo liegen hast und gut anlegen willst, kannst du sehr gute Rendite machen und gleichzeitig teilwerden an der Erfüllung von Gottes Verheißungen. Fremde werden Israels Mauern bauen. Und deswegen, also weil wir eigentlich hauptsächlich Geschäftsleute sind, ticken wir auch sehr geschäftlich. Und um euch mal den nächsten Punkt beizubringen, müsst ihr kurz mitmachen, okay? Stellt euch vor, ihr seid alle jetzt hier Unternehmer. Und ihr seid hier hingekommen, um euch mal den Israeli anzuhören. Mal sehen, was er uns für ein Projekt anbietet. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt investiere oder nicht. Okay, macht ihr kurz mit? Gut. Und wir befinden uns ein Jahr vor der Staatsgründung Israels, also 1947. Stadt Israel gibt es noch nicht. Wir sind ein Jahr davor. Ihr seid Unternehmer. Ich versuche euch ein Projekt anzubieten. Das würde sich dann so anhören. Stellen wir uns am 14. Mai, also nächstes Jahr, 1948, wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache, weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter damals weltweit zerstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen und erst recht keine Erfahrung in Staatsführung. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus den vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerten Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon jemand interessiert zu investieren? Noch nicht? Hört sich gut an. Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein anderes Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an diesem Land zeigten, da sie über unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber sie werden so im Durchschnitt ungefähr alle 10 Jahre mit einem Krieg versuchen, diese neuen Bewohner zu vernichten. Und dann werden die Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? So sah das aus vor 76 Jahren. Wer hätte gedacht, dass aus diesem Sumpfland, Wüstenland, solch ein Paradies entstehen wird innerhalb 76 Jahren? Das ist kein Zufall. Wer hätte das geahnt? Wer hätte geahnt, dass ein Volk zurückkommt in eine Wüste und macht in dieser kurzen Zeit ein Paradies daraus? Eine Hightech-Nation, Start-up-Nation, Satelliten im Weltall. Nein, kein Volk kam zurück, sorry. Der Überrest von einem Volk kam zurück. Das, was übrig geblieben ist vom jüdischen Volk, kamen abgemagert zurück vor 76 Jahren und machten aus dieser Wüste und Sumpfland ein Paradies, eine Start-up-Nation. Wer hätte das geahnt? Allein aus Israel stammen 12 Nobelpreisträger. In den letzten 76 Jahren. Welches Land hat noch so viele Nobelpreisträger auf die Welt gebracht? Wie viele Erfindungen kommen allein aus Israel? Es gibt kaum Haushalte auf der Welt ohne Produkte made in Israel. Medikamente made in Israel. Vor 76 Jahren war da Wüste und Sumpfland. Wer hätte gedacht, dass eine Sprache, oder wer hätte geahnt überhaupt, nur 3 Jahre nach dem Holocaust, 3 Jahre nachdem alle meinten, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk, wurde der jüdische Staat geboren. 3 Jahre. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. 1948 wurde der jüdische Staat ausgerufen. So wie Gott es verheißen hat. Wer hätte das geahnt? Das ist passiert gegen jede Logik. Gegen jede Politik. Wisst ihr was? Unser Gott ist nicht politisch korrekt. Unser Gott ist und bleibt biblisch korrekt. Auch wenn das allen Politikern nicht schmeckt und nicht passt. Das geschieht. Wenn Gott das verheißen hat, dann geht das in Erfüllung. Amen. Und nur das, so können wir erklären, dass Israel überhaupt existiert und überhaupt noch existiert. Wer hätte das geahnt? Wer hätte geahnt, dass eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, keiner hat Hebräisch gesprochen, plötzlich wird diese Sprache wieder von einem ganzen Volk gesprochen. Solche Sachen sind kein Zufall. Das passiert nicht nur mal so plötzlich, zufällig. Nein, 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 sorry. Da musst du schon zugeben, dass es da einen Gott gibt. Israel ist der Beweis, dass die Bibel recht hat. Und wenn Israel der Beweis ist, dass die Bibel recht hat, dann ist Israel, also die Existenz Israel, auch der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und umso mehr diese Erfüllungen, diese Verheißungen in Erfüllung gehen, das heißt alles, was die Propheten verheißen haben mit Israel, dass eines Tages die Juden zurückkehren werden aus allen vier Enden der Welt, was schon momentan geschieht, 50% sind schon zurück, und dass sie dann, wenn sie zurückgekommen sind, die Wüste wieder grün machen werden, das geschieht auch. Israel ist ein Paradies geworden und wird immer mehr. Das heißt, mit jedem Juden, der zurückkommt nach Israel, mit jedem Baum, den wir pflanzen und jedes Haus, das wir bauen in Israel, erfüllen wir mehr und mehr Gottes Verheißungen und beweisen noch lauter und stärker, dass die Bibel recht hat, dass es einen Gott gibt. Und der Teufel und die Welt ist gegen alles, was göttlich ist und was biblisch ist. Und umso mehr wir die Verheißungen erfüllen, umso mehr tobt der Teufel herum und versucht, die Wiederherstellung Israels kaputt zu machen. Und deswegen sehen wir, dass sich alle aufregen, was in Israel passiert. Erst hat angefangen die Jahre davor, die 10 Jahre, 20 Jahre, ständig Terrorangriffe und jetzt mit dem 7. Oktober, Hisbollah im Libanon, Iran hat Israel angegriffen mit 300 Raketen und Drohnen. Der Teufel tobt herum. Sie tun alles in Ruhe nicht, bis Israel nicht vernichtet ist. Aber sie werden es nicht schaffen, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Aber der Teufel wird es versuchen. Und das führt dazu, dass die vielen hier weltweit es Massenproteste gibt, Demonstrationen überall. Angeblich, wie Sie sagen, für Gaza, für die armen, leidenden Leute in Gaza. Aber letztendlich geht das gegen Israel. Die Universitäten weltweit, denn die Juden können da nicht mehr zur Universität, werden nicht mehr reingelassen. Sowas sahen wir zum letzten Mal 1938 in Wien und in Deutschland, als die Juden ausgeschlossen wurden. Heute ist das in vielen Universitäten schon in Amerika auch für Eintritt für Juden verboten. Gestern wurde ein Hotel in Amsterdam umzingelt mit Pro-Hamas-Leuten, weil dort Juden zu Besuch waren. Sie wollten an sie ran und sie umbringen. Es wird immer mehr und mehr und immer ungemütlicher für die Juden weltweit. Wisst ihr, nach dem Pearl Harbor-Angriff oder beim Pearl Harbor-Angriff in Amerika kamen 2200 Amerikaner ums Leben. Daraufhin, die Reaktion der Amerikaner war Angriff gegen die Japaner und infolgedessen kamen 3 Millionen Japaner, wurden umgebracht von den Amerikanern. Wegen den Verhältnissen, ne? Ihr wisst, wohin ich will, mit den Verhältnissen, was ständig verglichen wird, ihr habt ja nur 1200 tote Opfer in Israel bei dem Massaker. Aber jetzt sind schon 35.000 Palästinenser und so weiter. Pearl Harbor, 2200 Amerikaner. Daraufhin töteten die Amerikaner 3 Millionen Japaner. 11. September kamen 3000, knapp 3000 Amerikaner ums Leben. Daraufhin töteten die Amerikaner 400.000 Afghanen in Afghanistan und Irak. Keiner hat die USA für Völkermord beschuldigt. Nur Israel darf nicht, nur die Juden dürfen keinen Krieg führen, dürfen sich nicht wehren. Wisst ihr, ich bin Live-Zeuge und ich habe einen Sohn in der Armee, dass Israel, die israelische IDF, die israelische Armee, ist die moralischste Armee in der ganzen Welt. Ich habe Kameraden, ich habe Freunde verloren, weil sie nicht geschossen haben, weil sonst hätten sie die Mutter oder die Kinder getroffen. Und sie nahmen Rücksicht auf palästinensische Mütter und Kinder und es erwischte sie am Schluss. Das heißt, es gibt einen anderen Standard für Juden in Israel, wenn sie sich im Krieg wehren müssen. Sie dürfen zwar kämpfen, um eine Feuerpause zu erreichen, aber sie dürfen nicht kämpfen, um zu siegen. Ein doppelter Standard. Und ich muss ehrlich sagen, wer ja zu einem palästinensischen Staat sagt, sagt den Mördern und Vergewaltigern der Hamas, dass der Terror sich lohnt. Vor 3 Tagen hatten wir in Israel den Holocaust-Gedenktag. Es gibt einen internationalen Holocaust-Gedenktag, aber wir haben unseren eigenen Holocaust-Gedenktag, wo wir mitten an dem Tag, am Morgen um 2 Minuten, das ganze Volk steht still. Und wir gedenken die 6 Millionen jüdischen Opfer im Holocaust. Und dieser Holocaust-Gedenktag dieses Jahres war anders als die anderen, als der vorige und die 75 anderen vorher. Dieses Jahr, an dem Holocaust-Gedenktag, als wir da standen und 2 Minuten in uns schauten und überlegten und die vielen Opfer gedachten, da wurde uns Israelis, uns Juden klar, dass unsere Vergangenheit jetzt auch wieder unsere Gegenwart geworden ist und leider auch unsere Zukunft sein wird. Und nicht wie die Welt es meinte oder wie wir es hofften, dass der Antisemitismus oder der Judenhass so langsam ausstirbt. Er ist in voller Kraft wieder zurückgekommen in die Menschheit und nicht nur hier in Europa, auch volle Pulle in Amerika. Wenn Israel nicht siegend aus dem Krieg, diesen Krieg mit Gaza, herausgekommen wird, dann seid ihr hier in Europa die Nächsten. Es geht den Feinden Israels nicht um Territorium. Es geht ihnen um den Dschihad und den Islam in die ganze Welt zu verbreiten. Es gibt einen Slogan unter den Moslems: Samstag töten wir die Juden, am Sonntag töten wir die Christen. Wisst ihr? Und deswegen müssen wir als Christen und Juden zusammenhalten. Weil wir gehören zusammen. Ja, ob ihr wollt oder nicht, ob es euch passt oder nicht. Ihr kennt, wir haben in Jerusalem, ich fand das so toll, dass hier die Israel-Fahne und das Kreuz, das gehört zusammen. Die Gemeinde Jesu und das jüdische Volk gehört zusammen. Es gibt das jüdische Volk, das noch nicht an Jesus glaubt, ist aber weiterhin Gottes auserwählte Volk. Ihr, die ihr schon an Jesus glaubt, ihr seid die hineingefochten Zweige. Die Juden in Israel sind die Wurzeln. Ihr seid die Zweige. Also wir sind nicht gleich, aber wir gehören zusammen, weil diese Zweige, wir haben in Jerusalem 8 Ölbäume stehen aus der Zeit Jesu. Im Garten Gethsemane. Die haben breite Stämme. Und was diese Bäume oder die Wurzeln am Leben erhalten hat, war, dass die Mönche drumherum, die die Bäume gepflegt haben, haben ständig wilde Zweige hineingepfropft in den Ölbaum. Diese Zweige, die frischen Zweige haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft. Haben natürlich auch den Saft oder das Wasser von der Wurzel bekommen. Das heißt, sie waren abhängig davon, aber haben auch dafür gesorgt, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Wir haben einander am Leben erhalten. Deswegen gehören wir zusammen. In Gottes Augen sind wir eine Einheit. Er sieht uns als ein Ölbaum. Er sieht uns nicht nur die Äste oder nicht nur die Wurzel, er sieht einen Ölbaum. Deswegen sind wir, also das jüdische Volk, das noch nicht an Jesus glaubt, und ihr, die ihr schon hineingepfropft seid, weil ihr an Jesus glaubt, wir gehören zusammen, wir sind zusammen ein Ölbaum. Und Paulus hat vorausgesagt, in Römer 11 könnt ihr es nachlesen, dass die Juden von Gott eine Decke vor die Augen bekommen haben, damit wir vor 2000 Jahren Jesus nicht annehmen werden. Macht doch eigentlich keinen Sinn. Jesus ist doch gekommen, um die Welt und alle und auch die Juden zu erlösen. Warum hängt denn Gott den Juden eine Decke vor die Augen? Genauso kannst du dich fragen, ja, warum? Pharao hat nach der dritten Plage schon gesagt, die können ziehen. Was macht Gott? Er verstockt im Herz von Pharao, er verstockt das Herz von Pharao. Das hatte seinen Grund. Gott hat eine Decke vor den Augen der Juden gehängt, damit sie Nein sagen zu Jesus. Nur so. Und das ist der Grund. Oder andersrum. Hätten wir damals keine Decke vor die Augen gehabt, hätten wir Jesus als unseren Erlöser erkannt, dann hätten wir Jesus für uns behalten. Nur weil wir ihn abgelehnt haben, sozusagen rausgestoßen haben aus Israel, konnte sich das Evangelium in die ganze Welt verbreiten. So dass du hier heute sitzt. Das war schon in Gottes Planung. Und wenn einmal die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wie Paulus in Römer in Kapitel 11 sagt, dann wird Gott die Blindheit der Juden wieder wegnehmen. Und das war kein Plan B von Gott. Das war schon vorausgeplant. Im zweiten Kapitel der Bibel liest du darüber. Um Eva zu machen, hat Gott Adam in einen Schlaf versetzt. Und wann hat er Adam wieder aufgeweckt? Erst nachdem Eva fertig war. Und das ist ein Bild für die Blindheit des jüdischen Volkes, die so lange anhalten wird, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und Adam musste so lange schlafen, bis Eva fertig gemacht war. Sobald Eva fertig war, der Letzte hineingekommen ist in das Vollmaß, dann hat Gott Adam wieder aufgeweckt. Was geschah dann? Adam und Eva kamen sich entgegen und sahen sich und sagten, hey, wow, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Wir gehören zusammen. Plötzlich erkannten sie, dass sie zusammengehören. Und so ist es auch mit der Gemeinde Jesu und mit Israel, die seit der Staatsgründung Israels immer mehr zueinander kommen und erkennen, dass sie eigentlich zusammengehören. Was der Teufel versuchte vor 2000 Jahren zu trennen, was eigentlich zusammengehörte, er hat es auch geschafft, 2000 Jahre Feindschaft zwischen Christen und Juden, die vielen Christenverfolgungen seitens Christen auf die Juden, seit der Staatsgründung Israels immer mehr und mehr Juden erkennen, dass es Christen gibt, die sie lieb haben können, sprich, dass Jesus sie lieb hat, und immer mehr und mehr Christen erkennen, dass sie zusammengehören, Juden und Christen zusammengehören, weil wir zusammengehören. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Deswegen, wenn Israel etwas zustößt, wenn Israel leidet, wenn wir dieses Massaker am 7. Oktober erleben, dann sollte das jedem Einzelnen hier wehtun. Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und es war schlimm, was dort passiert ist, in Israel, am 7. Mit diesem Massaker. Mehr als 1200 Israelis wurden an einem einzigen Tag im Oktober bestialisch ermordet. 240 wurden entführt. Heute sind noch 132 Israelis schon über ein halben Jahr in Gefangenschaft, unterirdisch in Gaza. Sie wurden gefesselt an dem Tag am 7. Oktober, dann lebendig verbrannt. Embryos wurden von schwangeren Frauen aus ihren Bäuchen aufgeschlitzt und rausgenommen, während sie leben. Und man hat mit den Embryos Fußball gespielt. Vor den Augen der Familie, die mussten zuschauen. Babys wurden lebendig in Backofen gesteckt und heiß gedreht, bis sie verschmorten. Und die Familien mussten zuschauen. 40 Babys wurden enthauptet. Und junge Mädchen wurden an Bäume gefesselt und vergewaltigt. Granaten wurden in Zimmer geworfen, wo ganze Familien sich versteckten. Und ich könnte noch weiter und weiter, aber ich möchte euch das nicht antun. In den schlimmsten Horrorfilmen kommen wir nicht näher in die Nähe, was dort passiert ist, was sie Israelis, was sie den Israelis angetan haben. Was die Nazis den Juden im Holocaust antaten, war ein Kindergarten gegenüber das, was die Palästinenser aus Gaza den Juden in den Ortschaften um den Gazastreifen antaten. Eine israelische Sängerin sagte einmal, Naomi Shemer heißt sie, wenn die Araber uns erobern werden, dann werden wir Juden die Sterilität der Nazis vermissen. Das ist eine ganz andere Liga, ganz anderes Level von Bestialität. Wir haben alles live. Also die Terroristen haben das ja am 7. Oktober alles mit GoPro-Kameras live aufgenommen. Und daraus wurde ein Film gemacht, 45 Minuten lang. Die meisten, die können nicht mal die Hälfte davon zu Ende schauen. Und viele von ihnen müssen nachher zur psychologischen Therapie. Steht ihr? Aber wer die Welt gedenkt heute noch die 1200 Opfer, israelischen Opfer vom 7. Oktober? Wer erwähnt die überhaupt noch? Wer erwähnt die fast 700 israelischen Soldaten, die in Verteidigung von Israel jetzt in den letzten 7 Monaten umgekommen sind? Wisst ihr, nur 4 Stunden von hier befindet sich ein Volk, das momentan in diesen Stunden um seine Existenz kämpft. Israel kämpft wortwörtlich um seine Existenz. Nur 4 Stunden Flug von hier. Und die Welt wird immer seltener oder fast gar nicht mehr werden erwähnt durch die Medien, die vielen Opfer des Massakers, die israelischen Opfer. Stattdessen wird die Zahl der im Krieg umgekommenen Palästinenser verglichen mit der relativ geringen Anzahl der Israelis. Und es erfordert einen extrem schwachen moralischen Verstand, wenn man meint, dass die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, gut und böse, anhand der Anzahl der Todesopfer möglich ist. Im Zweiten Weltkrieg kamen 2 Millionen deutsche Zivilisten ums Leben. In jedem Krieg kommen Zivilisten ums Leben. Das ist leider die Natur des Krieges. Krieg ist etwas Schreckliches. Aber es kommen immer Zivilisten ums Leben. Im Zweiten Weltkrieg kamen 2 Millionen deutsche Zivilisten, Bürger, ums Leben. Verglichen mit Anführungsstrichen nur 70.000 Briten. Viel mehr Deutsche. War Deutschland deswegen im Recht? Aber genau damit wird unter anderem ständig Israel heute als Schuldiger dargestellt. Guck mal, wie viele ihr umgebracht habt und wie wenig ihr habt. Also ihr seid schuld. Das ist das oberflächliche, moralische, westliche Denken, das unsere Welt heutzutage durchdringt. Hört mal gut zu. Letzte Weihnachten kamen in Nigeria 200 Christen oder wurden in Nigeria 200 Christen von Muslimen getötet, abgeschlachtet. In den letzten 10 Jahren wurden dort über 50.000 Christen brutal abgeschlachtet. Warum hat der UNO-Sicherheitsrat diesem furchtbaren Geschehen keine Beachtung geschenkt? Tausende Palästinenser und Muslime wurden in den letzten 13 Jahren im syrischen Bürgerkrieg von Assad ermordet, teilweise durch chemische Waffen. Merkwürdigerweise gab es in den letzten 13 Jahren keine Massenproteste gegen Syrien auf den Straßen von Berlin, Hamburg, Paris, London. Warum nicht? Wir haben alle miterlebt, wie im vergangenen Jahrzehnt im Jemen 400.000 Menschen von Muslimen brutal ermordet wurden. Und wieder gab es weder eine Reaktion des UNO-Sicherheitsrats noch Massenproteste in den Großstädten der Welt. Seit Israel im Jahr 2005 den Gazastreifen vollständig verlassen hat, und die Hamas die Kontrolle und Regierung übernommen hat. Israel hat sozusagen im Jahr 2005 den Gaza-Juden reingemacht. Seitdem lebt kein Jude mehr. Wir haben ihnen alles gegeben, was sie wollten. Sie wollten uns raus, wir sind gegangen. Eigentlich keinen Grund, Israel anzugreifen. Keinen Grund, Raketen auf Israel. Sie haben alles bekommen, wir sind rausgegangen. Im Jahr 2005 den Gazastreifen Juden reingemacht. Und seitdem Hamas die Regierung übernommen hat in Gaza, haben die Bewohner sehr gelitten auch unter dieser Regierung. Ganze palästinensische Familien wurden von Dächern, als es noch Hochhäuser gab in Gaza, gestürzt, runtergestoßen. Weil sie nicht so tickten und tanzten, wie Hamas wollte. Andere Verdächtige ohne Gerichtsverfahren wurden an Motorrädern lebendig gebunden und durch die Stadtzentrum geschliffen, bis sie ihren qualvollen Tod gefunden haben. So war das normale Leben in Gaza damals. Und das waren Palästinenser. Wo war hier der UNO-Sicherheitsrat und die vielen Massenproteste für die Palästinenser, die heute auf die Straße gehen und für die Palästinenser demonstrieren? Warum ging für die damals in den letzten 16 Jahren keiner demonstrieren auf die Straße? Warum schwiegen die Menschenrechtsorganisationen all die Jahre und sind jetzt auf einmal wach geworden? Ich sage euch warum. Ich sage euch genau den Grund warum. No Jews, no News. Keine Juden, keine Nachrichten. Interessiert keinem was. Nur weil Juden involviert sind in diesem Konflikt oder Krieg mit Gaza, gehen Leute auf die Straße, in Anführungsstrichen für die Palästinenser. Letztendlich gehen sie auf die Straße, weil es ein indirekter Kampf ist gegen Israel. No Jews, no News. Das ist leider die Wahrheit. Keine Juden, keine Nachrichten. Was all die letzten, die eben vier erwähnten Fälle gemeinsam haben, ist, dass keine Juden involviert waren. Und deswegen keiner, das interessiert nicht der UNO-Sicherheitsrat, keine Menschenrechtsorganisation und keine Demonstranten. Ganze Dörfer können in Afrika von Moslems an einem Tag abgeschlachtet werden. Und das passiert öfters hier und da. Und die wenigsten Tageszeitungen berichten darüber. Aber wenn ich übermorgen zurückfliege nach Israel und einem Palästinenser auf den großen Zeh trete, das wirst du hier in jeder kleinsten lokalen Zeitung lesen. Warum wird der Fokus der Boykottbewegungen, weltweiten Verurteilungen, politischen Resolutionen, Schlagzeilen, Medien, Demonstrationen immer nur gegen Israel gerichtet? Und nicht im gleichen Maß auf Länder wie China, Nordkorea, Iran, Venezuela, Syrien, Jemen, Türkei, Russland, Saudi-Arabien. Auch hier sage ich euch warum. In den vergangenen 2000 Jahren, als wir Juden in der Diaspora waren, außerhalb von Israel, weltweit verstreut waren, sozusagen machtlos waren, uns nicht wehren konnten, wurden wir für alle Dinge, ziemlich alles beschuldigt. Vom Brand in Rom bis zur Pest im Mittelalter und den zahllosen Pogromen konnten wir uns nicht verteidigen und schließlich im Holocaust wurden 6 Millionen Juden ermordet, ohne dass die Juden sich zur Wehr setzen konnten. Wir konnten uns nicht wehren. Doch seit dem 15. Mai 1948 hat sich alles geändert. Wir Juden sind zurück in unserem Land. Jetzt haben wir unsere eigene Flagge wieder. Wir haben unsere eigene Armee wieder. Und jetzt können wir und jetzt werden wir uns wehren. Und dafür müssen wir und werden wir uns auch nie entschuldigen. Denn es ist nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht. Besonders wenn es um die Existenz geht. Jetzt haben wir unsere eigene Flagge, unsere eigene Armee. Und jetzt werden wir uns wehren. Und das ist eine ganz neue Tatsache für den Großteil der Menschheit, die in den letzten 2000 Jahren Juden überall nur verfolgt hat. Juden, die sich nicht wehren konnten. Die sind das gar nicht gewöhnt. Die Welt ist nicht daran gewöhnt, einen sich wehrenden Juden zu sehen. Ups, ich habe Neuigkeiten für euch. Jetzt wehren wir uns. Die Welt wollte uns Juden aus ihren Ländern loswerden. Und jetzt sind wir zum großen Teil schon gegangen. Wir sind endlich gegangen. Die Welt wollte uns loswerden. Nun sind wir endlich weg. Das reichte ihr wahrscheinlich nicht. Denn jetzt beschimpfen sie uns und schreien auf den Demonstrationen weltweit, auf den Massenprotesten, die wir jetzt überall sehen in den Großstädten, wo sie für Gaza oder gegen Israel demonstrieren, dort schreien sie, raus aus eurem Land. Jetzt sind wir endlich hier aus eurem Land gegangen, jetzt sind wir in unserem Land und jetzt schreien sie, wir müssen raus aus unserem eigenen Land. Denn genau das ist gemeint mit dem Slogan, den wir überall auf den Demonstrationen lesen. From the river to the sea, Palestine will be free. Wisst ihr was? Das machen ja nicht nur die Immigranten, sehr viele Deutsche gehen ja auch mit und demonstrieren mit diesen Schildern. Wenn ihr die Deutschen mal fragt, sag mal, welcher Fluss und welcher See, welches Meer ist damit gemeint? Die wissen das meistens gar nicht. Die haben gar keine Ahnung. Die anderen wissen ganz genau Bescheid, was damit gemeint ist. Mit diesem Ausruf, mit diesem Slogan ist das gemeint. Vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer muss Palästina von den Juden befreit werden. Und das ist ein klarer Aufruf für einen Völkermord. Und wenn eure Regierung solche Slogans auf Demonstrationen zulässt, dann fördert die deutsche Regierung einen Völkermord an die Juden. Anders kann man das nicht sehen und nicht verstehen. Das ist nun mal so. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Denn ganz Israel befindet sich zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer. Und jetzt fordert die Welt sogar noch, dass wir eine sofortige Feuerpause, bevor wir unsere Geiseln zurückbekommen. Wir sollen aufhören. Wir sollen aufgeben. Lass die doch vergammeln, die Geiseln. Und humanitäre Hilfe für unsere Feinde, anstatt von ihnen die Freilassung der Geiseln zu fordern. Dann wäre am nächsten Tag Frieden. Das ist die Lösung. Wenn du die Lösung haben willst für Frieden, willst du aufhören, dass wir nicht mehr bombardieren in Gaza? Kein Problem. Gib uns die 132 Israelis zurück. Warum wird von Israel verlangt, humanitäre Hilfe an unsere Feinde in Gaza zu leisten? Und noch während des Krieges? Hat die Welt dasselbe auch von Putin verlangt? Da denkt keiner dran. Ist ja klar, dass Putin hat keine humanitäre Hilfe an die Ukraine geschickt. Ist ja klar, aber von Israel wird es von jedem erwartet. Und dann kommen hier Bilder in die Medien, ich sehe das ja, wo man zeigt, guck mal, da stellen sie sich vor den LKWs, die Israelis, und blockieren die LKWs, damit die armen Palästinenser in Gaza keine Hilfsgüter bekommen. Und werden so schrecklich und böse dahingestellt. Aber ich sage euch mal, die Menschen, die Israelis, die vor den LKWs stehen, das sind Familienangehörige von den Geiseln in Gaza. Die haben gerade einen Sohn oder eine Tochter, die wahrscheinlich gerade jetzt vergewaltigt wird von Terroristen. Ist doch klar, dass sie alles tun werden, damit diese Hilfsgüter nicht dahin kommen. Weil die meisten Hilfsgüter kommen gar nicht an die palästinensische Bevölkerung, sondern werden sofort von den Hamas übernommen. Mit Gewehren stehen die auf den LKWs und schießen auf die Menschenmenge los, auf die Palästinenser, die nur in die Nähe vom LKW kommen. Ich weiß nicht, ob diese Bilder auch hier gezeigt werden. Und so, und das heißt, ist doch klar, dass die israelischen, die Familien der Angehörigen versuchen, diese LKWs zu blockieren. Würdest du auch tun, hättest du einen Geisel, einen Familienangehörigen dort in Gaza? Könnte jemand mir mal bitte die folgende Frage beantworten? In welchem Krieg in der ganzen Menschheitsgeschichte hat jemals ein Volk während des Krieges, humanitäre Hilfe an seine Feinde geliefert? In der ganzen Menschheitsgeschichte. Gibt's nicht. Aber von Israel ist das selbstverständlich, verständlich. Und ich spreche hier von über 400 LKWs am Tag. Und wehe, ihr schickt das nicht. Und wehe, ihr blockiert die LKWs. Wisst ihr, ist es alles, wenn es um Israel geht, alles kann man nicht verstehen. Du kannst es gar nicht politisch, menschlich einordnen, verstehen. Aber wenn du ein bisschen die Bibel kennst, kannst du das schon auf gewisser Weise einordnen. Ist schon alles vorausgesagt. Wir können jetzt lange rumrecherchieren, warum ist das passiert am 7. Oktober? Wie kann das sein, dass die stärkste Armee im Nahen Osten, die israelische Armee, so etwa so eine große Niederlage hatte am 7. Oktober? Der beste Sicherheitsdienst in Israel, Mossad und alles, geschlafen hat. Irgendwas stimmt hier nicht. Stundenlang, über 8 Stunden, kamen keine Soldaten, keiner kam zur Hilfe zu den Ortschaften um Gaza herum, als sie angegriffen wurden. Irgendwas stimmt hier nicht. Also nach dem Krieg werden wir das genau feststellen. Wir werden die untersuchen und die ins Gefängnis müssen oder Ohren lang gezogen werden. Mit denen werden wir fertig nach dem Krieg. Okay? Aber ich sage euch eins. Wenn Gott das nicht zugelassen hätte, wäre das nicht passiert. Alles, was passiert auf der Welt, hat auch einen geistlichen Grund. Wenn Gott das nicht zugelassen hätte, würde das nicht passieren. Sorry, aber Gott hat das zugelassen. Und wir lesen in der Bibel über den 7. Oktober genau, was da passiert ist. 1:1. Und auch, warum das passiert ist. Oder wenn du überhaupt die Bibel kennst und die Bibel oft auch liest, das ganze Buch der Richter, da kannst du schon raus verstehen, warum sowas passiert ist. Weil immer, wenn das Volk Israel Gott gehorsam war, dann lebte es sicher in seinen Grenzen. Sobald das Volk Israel Gott ungehorsam war und betete fremde Götter an oder verließ sich auf andere Völker wie Amerika, dann kamen die Feinde, haben Israel angegriffen. Mal waren es die Midianiter, die Philister, die Amalekiter, heute sind es die Palästinenser und Hamas und so weiter. Aber es war immer nur, wenn das Volk Israel Gott ungehorsam war. Das ist ein göttliches Prinzip im Verhältnis zwischen Gott und Israel. Das war immer so. Und wir lesen das in 5. Mose 32. Ist ganz spannend. Ich habe das ein paar Tage nachdem das passiert ist, ich habe das gelesen und ich sagte, Mensch, das ist ja genau, da hat Mose dem Volk Israel, bevor sie nach Israel damals ins gelobte Land gezogen sind, sie genau vor dem 7. Oktober gewarnt und gesagt, eines Tages, ich lese mal von Vers 15, also 5. Mose 32, Vers 15, da wurde Jeschurun ist ein anderer Begriff für Israel, so, aber damit ist Israel gemeint, da wurde Israel fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Gott hat gewarnt, eines Tages, wenn es dir gut geht, wenn du alles hast, was du brauchst, dann wirst du ein bisschen dick und fest und breit und stolz, und dann brauchst du nicht mehr, dann wirst du mich verachten. Und ich muss leider zugeben, das Volk Israel ist ein stolzes Volk. Und anstelle Gott die Ehre zu geben für all das, was wir geschafft haben, was wir errungen haben, die vielen Erfindungen, die vielen Kriege, wo wir angegriffen wurden von den Nachbarvölkern und einmal 6-Tage-Krieg in 6 Tagen gegen alle Nachbarvölker gesiegt und Big Time gesiegt. Anstelle zu sehen, das hat Gott uns diesen Sieg geschenkt, das haben wir, unsere starke Armee gemacht. Diese vielen Erfindungen, diese 12 Nobelpreisträger, all das, was wir geschafft haben, die meisten Israelis sehen das gar nicht, dass das Gottes Wirken daran ist. Und sie sind ein stolzes Volk geworden. Und auch der Iron Dome, diese eiserne Kuppel, die hat auch sehr viel Unheil angerichtet in Israel. Die hat zwar 95% aller Raketen abgefangen, aber sie hat auch das Volk dazu geführt, dass sie meinten, wir brauchen keinen Gott mehr. Wir haben die Iron Dome. Wir brauchen ihn nur anschalten. Okay, die 5% Raketen, die landen auf offene Felder. Der Rest lass die mal rumballern. Ich kann in Ruhe schlafen. Dann brauchst du keinen Gott mehr. Dann verlässt du dich nicht mehr auf Gott und du betest nicht mehr. Warum? Du hast den Iron Dome. Und genau wie es hier steht, da wurde Israel fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, weiß. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht und verachtete den Fels seiner Rettung. Und dann geht es weiter in Vers 16. Sie reizten ihn, Gott, sie reizten Gott zur Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten. Und jetzt kommt ein wichtiges Wort. Neuen Götzen steht in dieser Übersetzung. Wenn du mal die Septuaginta, die auf Latein liest, dann steht da Nova Götzen. Also der ganze 7. Oktober hat angefangen wegen dieser Nova-Party, Nova-Festival. Der Anschlag, das Massaker war eigentlich für April dieses Jahres geplant. Aber die Terroristen, die sahen diese Nova-Festival, 3000 junge Israelis alle an einem Ort, leichte Beute, und konnten es nicht abwarten und haben sich entschlossen, den Anschlag von April zu verfrühen auf Oktober letzten Jahres. Und wir haben, wer die Bilder gesehen hat von diesem Festival, stand mitten unter den feiernden Israelis, jungen Israelis, eine große Statue mit einem großen Götzen auf einer Bühne sitzen, ähnlich wie Buddha-Figur, aber das war ein Götze, der hieß Nova-Götze. Natürlich, ich glaube nicht, dass die Israelis da hingegangen sind, um ihn anzubeten, aber so im Unbewussten haben das einfach geduldet, dass da so ein Götze steht und somit auch ihr Herz und Leben geöffnet dafür. Und das, damit genau ist das passiert, was hier steht, dass sie Dämonen opfern, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Götzen, Nova-Götze. Hier steht sogar der Name von diesem Götzen, der dort stand, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Also moderne Götzen. Genau wie wir es gesehen haben. Das war der eigentliche Grund. Wir können den Sicherheitsdienst beschuldigen, wir können das, aber hätte Gott das nicht zugelassen, weil er gesagt hat, wenn ihr anderen Götzen nachlauft, dann werdet ihr nicht sicher an euren Grenzen leben. Und genau das haben wir erlebt. Und dann kommt noch was Interessantes in Vers 21. Und da steht, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeit. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch ein Nichtvolk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Hier steht ganz klar, durch ein Nichtvolk. Und jetzt werde ich etwas sagen, das wird einige von euch umhauen. Oder es wird neu sein für euch. Es gibt kein palästinensisches Volk. Gibt's nicht. Das palästinensische Volk ist ein erfundenes Volk. Es gibt keine Geschichte des palästinensischen Volkes. Es gibt keine Kultur des palästinensischen Volkes. Der Begriff gab es gar nicht vor 1964. Es gibt Palästinenser. Aber kein palästinensisches Volk. Seit 135 nach Christus bis 1948, bis vor 76 Jahren bei der Staatsgründung Israel, waren alle, die in dem Land Palästina, das Palästina hieß, also böser Kaiser Hadrian hat das Gebiet Palästina genannt, weil die Philister die größten Feinde Israels waren, er wollte den Namen Israels vertilgen, umnannte das Gebiet von Israel auf Palästina seitdem. Alle, die dort lebten, seit 135 nach Christus bis 1948, waren Palästinenser, egal ob Christen, Juden oder Araber. Das macht sie noch lange nicht zu einem Volk. Versteht den Unterschied? Es gibt kein palästinensisches Volk. Aus, basta. 1964 hat Yasser Arafat zum ersten Mal den Begriff, vorher gibt es ihn, nö, wurde denn nie erwähnt, palästinensisches Volk, der Begriff. Erst seit 1964. Und Arafat hat damit, das war natürlich sehr clever von ihm, alle Araber, die dort lebten in Israel, die aber aus verschiedenen Nachbarvölkern irgendwie aus verschiedenen Gründen auch angereist und sesshaft wurden, die hat er damit mit diesem Begriff vereint. Und weil sie einen und denselben Feind Israel hatten, war das einfach. Und das war der Tag, wo auch die Juden sich von diesem Begriff distanziert haben. Denn bis dahin gab es viele Juden, die sich als Palästinenser betrachtet haben, weil sie lebten in einem Gebiet, das hieß Palästina. Und es gab bis kurz nach der Staatsgründung Israels gab es noch ein palästinensisches symphonisches Orchester. Das waren 100% alles Juden. Hieß aber palästinensisches Orchester. Parallel dazu gab es ein arabisches Orchester, das waren nur Araber. Die Juden haben sich viel mehr mit dem Begriff Palästinenser identifiziert. Die jüdische Tageszeitung Jerusalem Post hieß bis kurz nach der Staatsgründung Israels hieß sie noch Palestine Post. Also keine jüdische Tageszeitung oder Orchester würden sich palästinensisch nennen, wären das ihre Feinde. Und deswegen ist genau das hier passiert. Die ganze Welt meint, in Gaza lebt ein palästinensisches Volk. Nein, vielleicht Palästinenser, aber es ist kein Volk. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Und es geht noch weiter und weiter. Ich kann das jetzt nicht alles durchgehen, das wäre jetzt zu lang, Vers zu Vers. Aber genau das, was geschehen ist am 7. Oktober, wenn du meinen Rundbrief bekommst, dann hast du es wahrscheinlich schon mal gelesen. Wenn nicht, kannst du dich anmelden. Wir haben hinten oder draußen so Adressenkarten ausgelegt. Also wenn du den noch nicht bekommst, der ist kostenlos, möchte ich dich bitten, trag deinen Namen ein und E-Mail, dann schicke ich dir den kostenlos zu. Da gibt es nicht neue Nachrichten, Medien über das, was in Israel passiert. Dafür gibt es andere Zeitungen. Sondern das, was in Israel und im Nahen Osten geschieht und wie wir das rein prophetisch, biblisch einordnen können. Darum geht es auch in diesen Newslettern. Und deswegen möchte ich, dass du dich da einträgst, damit wir verbunden bleiben und du ständig auf dem Laufenden bleibst und immer weißt, auf welcher Seite wir uns laut Bibel befinden. Ihr seht, alles ist schon vorausgesagt, was auf der Welt passiert, besonders in Israel und im Nahen Osten. Gott hat das alles schon vorausgesagt. Man muss das nur mal wieder lesen. Aber leider so viele Christen lesen heute nicht mehr im Alten Testament. Das ist für viele so im Hintergedanken, ja, Alte Testament, das ist ja alt. Nein, das heißt nur so. Alt und Neues Testament ist ein Wort Gottes. Das ist genauso relevant, das Alte wie das Neue. Ohne das Alte gäbe es kein Neues. Eines Tages, weißt du, wirst du jedes Jahr nach Jerusalem kommen und mit uns Juden das Laubhüttenfest feiern. Da steht in Zacharia 14. Ja, am Laubhüttenfest, da bauen wir solche Hütten in Israel. Wie baut man so eine Hütte? Ups, tja. Mein Sohn und ich, wir bauen das in 10 Minuten auf, weil wir bauen jedes Jahr so eine Hütte. Auch wenn du nicht weißt, wenn du das im Alten Testament nicht mal gelesen hast, dann stehst du da und Hilfe, was mache ich jetzt? YouTube, mal gucken. Ja, und genau deswegen, das heißt also, diese ganzen Gesetze im Alten Testament, das heißt nicht, dass du gesetzlich werden musst und das alles hier ausführen musst, aber sollte ich wenigstens auskennen. Das hat alles, wie wir in so eine Hütte bauen, was wir bauen, hat alles eine geistliche Bedeutung. Wie die Tempelgeräte, die haben alle auf Jesus hindeutende Bedeutung, auch die biblischen Feiertage. Das ist ganz spannend. Das heißt nicht, dass du jetzt jüdisch werden musst oder das alles feiern musst, aber das bestätigt doch deinen Glauben. Und wenn die Christen wieder mehr in den Propheten lesen würden, dann hätten wir viel mehr Christen an der Seite Israels, die verstehen würden. Und du brauchst es nur lesen, du brauchst da kein Theologe zu sein oder das zu studieren. Einfach mal wieder lesen. Das steht da alles klipp und klar, so einfach zu verstehen. Und leider sind die meisten, also ungefähr 2/3 aller Christen, sehen in dem heutigen Israel einen politischen Staat wie alle anderen. Und nur 1/3 Christen sehen in dem heutigen Israel, dem modernen Israel, das biblisch-prophetische Israel, wovon die Propheten verheißen haben. Interessant, ein Botaniker hat mir mal gesagt, als ich das Bild mit dem Ölbaum und den hineingepfropften Zweigen in Jerusalem erwähnte, sagte mir einmal nach dem Vortrag, weißt du, nur jeder dritte Zweig, der hineingepfropft wird, wächst an. 2 lassen sich nicht, wollen nicht anwachsen in dem Ölbaum. Und das erklärt, warum auch 2/3 der Christen oder der Kirchen und Gemeinden mit Israel nichts zu tun haben wollen. Sie können es einfach nicht verstehen oder wollen es nicht verstehen. Ja, es kommen so verschiedene Ausreden. Ja, das ist ja Politik, gehört nicht in die Kirche. Ja, lass das mal, das ist nicht, kann doch nicht sein und so weiter. Aber das ist wichtig, dass ihr Christen versteht, dass wir zusammengehören. Und das heißt nicht, dass du alles befürworten musst, was Israel macht. Deine Israel-Liebe darf nicht abhängig sein von dem, was Israel macht, was unsere Politiker machen oder wie unser geistlicher Zustand ist. Ob Netanyahu korrupt ist oder nicht, darf gar nichts damit zu tun haben. Wisst ihr auch, dass Mischvolk, ihr wisst ja, dass die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen sind, es sind viel Mischvolk mit ihnen gezogen, rausgezogen. Und das waren nicht nur ein paar, das waren viele, die sich entschlossen haben, mit dem Volk Israel auszuwandern. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das waren freie Ägypter, die sich gesagt haben, komm, wir gehen mit den Sklaven in die Wüste, weil ihr Mose gesagt hat, ich bringe euch in das gelobte Land. Das ist eigentlich verrückte Entscheidung. Wer macht sowas? Wer geht mit Sklaven in die Wüste? Es heißt denn, du hast etwas erkannt, was die anderen nicht erkannt haben. Und weil das viele waren und nicht nur ein paar Verrückte, hat mich das mal interessiert. Warum haben die das gemacht? Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, warum. Also ich habe das dann nochmal und nochmal gelesen. Und als ich dann nochmal über die Plagen, die davor gekommen sind, gelesen habe, habe ich festgestellt, Mensch, die Plagen gegen die Ägypter, das war keine Strafe Gottes auf die Ägypter. Das war auch eine Art Wachrütteln. Gott wollte die Ägypter wachrütteln. Und bei jeder Plage kamen noch mehr einige hinzu in das Mischvolk, die sich entschlossen haben, mit den Sklaven in die Wüste zu ziehen. Stellt euch mal vor, die Plage der Finsternis, eine der 10 Plagen. Klingt vielleicht harmlos. Okay, da war es 3 Tage mal dunkel, haben wir mal ausgeschlafen. No. Nee, so einfach war das nicht. In der Bibel steht, dass es so finster war, dass sie noch nicht mal aufstehen konnten von ihren Betten, die Ägypter. Und alles, was sie sehen konnten, war im Land Goshen hinten auf dem Hügel bei den Israelis. Da brannte das Licht. Mensch, die lesen ihre Comics in der Nacht. Ich bin mit Comics aufgewachsen. Und jetzt stell dir vor, da gibt's die einen Ägypter haben so reagiert, die anderen haben so. Die einen Ägypter haben dasselbe gesehen und gesagt, Mensch, guck mal diese Israelis, immer kommen die um die Runde. Wie heute, viele sagen, Mensch, guck mal die Juden, immer besitzen die Bänke, Geschäftsleute machen Geschäfte und immer geht's denen gut und immer. Genau wie heute. Und das hat den Hass gegen diese Israelis damals oder gegen die Juden heute bei diesen Leuten nur noch mehr geschürt. Auf der anderen Seite gab es Ägypter, die dasselbe beobachtet haben und haben gesagt, Mensch, guck mal, wir sitzen hier im Dunkeln, bei denen brennt das Licht, wir essen Suppen mit Frösche, die essen Suppe ohne Frösche, ich hoffe, es sind keine Franzosen dabei. Aber es trifft immer nur uns und die nicht. Da muss ein Segen auf diesem Volk liegen. Ich will auch was abhaben von diesem Segen. Was muss ich tun? Und haben erkannt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und nicht ihr Pharao. Und wenn dieser wahre Gott verheißen hat, ich werde euch in das gelobte Land bringen, dann wird er das auch tun. Deswegen, ich schließe mich mal lieber diesem Sklavenvolk an. Versteht ihr? Sie haben sich dem Volk Israel angeschlossen, weil sie das erkannt haben. Nicht, weil die Sklaven so tolle Typen waren. Nicht, weil die Sklaven alles richtig gemacht haben. Deswegen deine Liebe zu Israel. Dein Beistand zu Israel darf nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis. Sondern, ob du erkannt hast und du wirklich glaubst, dass der Gott Israels der wahre Gott ist einmal und dass er auch wirklich, so wie er durch die Propheten verheißen hat, ich werde euch aus allen Nationen zurückbringen in euer Land. Das Land wieder fruchtbar und grün machen und dann erlösen. Wenn du das glaubst, dann gehörst du zu diesem Mischvolk. Auch wenn das Volk auf dem Weg dorthin Dummheiten macht, Götzen anbetet, Gott ungehorsam ist. Das hat das Volk Sklaven ja auch gemacht. Goldene Kälber angebetet. gemurrt, sich an die Wassermelonen in Ägypten zurückgesehnt. Trotzdem, auch wenn das Volk ungehorsam war und auch Gott fremdgegangen sind, Gott blieb seinen Verheißungen treu. Und die Ägypter, die das so gesehen haben, haben sich dem Mischvolk angeschlossen oder dem Volk der Sklaven durch das Mischvolk angeschlossen, sind mit ausgezogen aus Ägypten. Aber das waren diejenigen, die letztendlich trocken auf der anderen Seite des Meeres rauskamen. Und deswegen, das waren vielleicht die Minderheit, aber die haben die richtige Entscheidung gemacht. Auch wenn sie in diesen Tagen vielleicht von ihren Nachbarn ausgelacht wurden oder für dumm gehalten oder für primitiv gehalten wurden. Wie du heute auch. Wenn du heute sagst, du bist für Israel oder du reist nach Israel oder du klopfst mal auf den Tisch und sagst mal was Positives über Israel, während alle deine Arbeitskollegen stänkern gegen Israel, dann wirst du auch schräg angeguckt. Damals auch die Ägypter, die ihre Kamele vollgeladen haben und weil sie nächsten Morgen mit den Ägyptern, mit den Sklaven in die Wüste ziehen wollten, die wurden auch gefragt von ihren Nachbarn, na wo geht's hin? Mallorca? Tenerife? Nein, wir ziehen mit den Sklaven in die Wüste. Die haben sich kringelig gelacht. Die haben die für blöd gehalten. Genauso wie heute hat sich nichts verändert. Nichts Neues unter der Sonne. Immer wenn du dich für das Richtige und für das Wahre entscheidest, dann lacht die Welt drüber. Aber wir sind die, die letztendlich trocken rauskommen auf der anderen Seite. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du jetzt dich entscheidest, schon zu diesem Mischvolk zu gehören. Und das ist unsere Aufgabe, Shelley's und meine, hier die Christen wachzurütteln. Gott hat mir das einmal in der Wüste ganz deutlich gesagt, dass er noch weiter rüttelt und noch mehr in dieses heutige, moderne Mischvolk hineinfüllen möchte. Es gibt noch viele Christen, die noch wachgerüttelt werden müssen. Gott wird Israel erlösen. Israel wird nicht vernichtet. Wir werden noch viel durchgehen. Aber es gibt einen Bibelvers, Jesaja 45, Vers 17, da steht, Israel findet Rettung in dem Herrn, eine ewige Rettung. Und Gott sagt und heißt Israel, ihr werdet nicht zu Schanden und zunichte werden in alle Ewigkeit. Denn Gott hat uns nicht zurückgebracht von allen Enden der Welt in unsere Heimat, damit irgendein iranischer Präsident oder Mullah auf den roten Knopf drückt und mit einer Atombombe uns vernichtet. Überhaupt, stellt euch mal vor, warum überhaupt? Wir sind 1500 Kilometer entfernt vom Iran. Macht doch eigentlich keinen Sinn. Der hat solch einen Hass gegen Israel, setzt alles ein, um Israel zu vernichten. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze. Wir sind 1500 Kilometer entfernt vom Iran. Wir haben den Iran niemals bedroht, niemals einen Grund gegeben, uns so sehr zu hassen. Wären wir Nachbarn, hätten wir gemeinsame Grenze. Okay, kann man verstehen, dass wir zwischen 2 und 4 ein bisschen Lärm gemacht haben und dann ihn verärgert haben. Können wir... Aber ihr setzt alles ein, um Israel zu vernichten. Das ist ein geistlicher Konflikt, ein religiöser Konflikt. Hier geht es nicht um Territorium. In allen Kriegen der Nachbarvölker gegen Israel ging es nie um Territorium. Es ging den Nachbarvölkern, den Feinden Israels, immer nur um die Vernichtung Gottes Volkes. Und so ist es auch heute. Und Israel braucht deine Gebete, Israel braucht deine Freundschaft. Und wenn ich zurückkommen kann nach Israel in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, wie viel seid ihr hier, 200 Leute, und sage, ich habe in einer Gemeinde gesprochen mit 200 Christen, die sind für Israel. Wenn ich das meinen Freunden erzähle, ihr wisst nicht, wie sie das erfreut, was das für ein Zeugnis ist. Israel braucht Trost, braucht Freunde und besonders auch die Soldaten, die ihr Leben dort in Gefahr bringen und sehen die Medien, überall wird gegen sie rumgedonnert. Sie sehen, wie ihre Kameraden umkommen, weil sie Rücksicht nehmen auf Frauen und Kinder, auf Palästinenser, auf die Zivilisten. Und trotzdem werden sie als die Mörder hingestellt. Und deswegen schätze ich, euer Kommen, schätze ich, euer Beistand für Israel und eure Gebete. Hört nicht auf, für Israel zu beten, das ist wichtig. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Es geht noch ein bisschen tiefer. Ich muss ehrlich sagen, wir haben das Gefühl in Israel, die wir geistliche Gefühle haben und spüren und die Bibel kennen, es wird noch einen 7. Oktober geben in Israel. Und eventuell auch irgendwo, eventuell in Europa. Es wird noch schlimm. Aber, lasst euch nicht entmutigen. Wir leben in der Endzeit. Und das ist was Gutes. Endzeit ist was Gutes. Lasst euch nicht von der Endzeit erschrecken oder Angst machen. Die Endzeit ist was Positives. Jesus hat gesagt, bevor ich wiederkommen werde, gibt es Pandemien und Kriege. Darüber sollten wir uns freuen, weil wir wissen, danach kommt Jesus wieder. Und wir als Christen dürfen nicht entmutigt, traurig, depressiv durch die Straßen gehen. Wir haben Hoffnung, wir wissen, wie es ausgeht. Wir sind Botschafter Christi. Wir sollten stolz und mit freudigem Gesicht durch die Straßen gehen, weil wir wissen, wie es ausgeht. Und die Welt sucht heute Hoffnung an jeder Ecke. Sie sucht die Wahrheit, sie sucht Liebe, aber auf alle Fälle Hoffnung. Sie wissen nicht mal, wie es weitergeht. Und wir haben ihnen etwas zu bieten. Und wir sind Botschafter Christi. Und deswegen lasst uns ermutigt durch diese Zeit gehen. Und wenn wir über noch einen Krieg hören, noch einen Krieg, okay, finde ich, ist natürlich nicht so nett, aber lasst uns darüber hinaus denken, was Jesus gesagt hat. Bevor ich wiederkommen werde, wird das alles geschehen. Und bei einer schwangeren Frau, umso mehr die Wehen da kommen, umso näher steht das freudige Ereignis vor der Tür. Und das soll uns ermutigen. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir sind Botschafter Christi, du und ich. Amen. Gottes Segen.